Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Hitler-Rhetorik und rollendem R. So ist Serdar Somuncu bekannt geworden in Deutschland. Seit Mitte der 90er Jahre hat er unzählige Male aus Mein Kampf gelesen. Und diese Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, sein Lebensthema, wie er heute sagt, auch in seinem neuen Bühnenprogramm klingt das wieder durch. Als Gröhatz tritt Serdar Somuncu auf, als der größte Hassias aller Zeiten. Heute Mittag, kurz vor dieser Sendung, haben wir darüber gesprochen, wer dieser Gröhatz eigentlich ist.
Der größte Hassias aller Zeiten ist ja eine Persiflage auf das Wortgebräu Messias und den größten Führer aller Zeiten. Dementsprechend sind die Parallelen gewollt und sie sind auch existent. Wenn wir uns heute angucken, wie Populismus funktioniert, dann hat vieles mit Rückgriff zu tun auf Zeiten, in denen es Vorbilder gab, nämlich zum Beispiel eben auch Hitler, der größte Führer aller Zeiten, oder andere Figuren, die messianisches Auftreten haben.
Mhm. Meine Aber Idee funktioniert dabei, Hass da wirklich immer so gleich, dass man mit diesem Rückgriff auch verstehen kann, wie es heute funktioniert?
Hass ist ja nicht das zentrale Thema meines Programms, sondern es ist ein Aspekt. Es geht tatsächlich auch, wie gesagt, um die Persiflage und durch die Persiflage hinweg um die Auseinandersetzung mit der Frage, wie gehen wir heute miteinander um im politischen Alltag, aber auch wie können wir Kabarettisten einen Beitrag dazu leisten, diesen Umgang zu ergänzen.
Und ganz aktuell, wenn wir dann denken an den Anschlag zum Beispiel von Hanau gerade vor wenigen Tagen, da war mutmaßlich rechtsextremer Hass der Hintergrund. Wenn sowas passiert, jetzt kurz bevor Sie dann auf die Bühne gehen, tritt man da auch mal ein bisschen zurück, muss mal durchschnaufen und merkt dann eben, ja, das ist sehr konkret und sehr ernst?
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen mir und der Privatperson. Ich als Privatperson trete grundsätzlich zurück in solchen Momenten, um mir die Zeit zu lassen, mir auch ein Urteil bilden zu können, das fundiert ist und nicht nur auf Eindrücken basiert. Als Figur auf der Bühne bin ich natürlich dazu gezwungen, das zu kommentieren, gerade auch, weil ich frei spreche und weil ich improvisiere. Und da geht es tatsächlich auch um die Frage, wie schnell urteilen wir über solche Vorgänge, welche Quellen haben wir, welche tendenziösen Quellen beeinflussen unser Denken und bringt es überhaupt etwas zu differenzieren in einer solchen Situation? Denn tote Menschen sind tot, egal woher sie kommen.
Mhm. Sie haben eben aber gesagt, Hass ist gar nicht so der Kern, aber wenn man sich auf Ihre Programme oder Ihre Programme anguckt, oder Sie haben die Hate Night gemacht, ein Programm hieß der Hassprediger, das ist ja doch irgendwie Ihr Lebensthema, oder nicht?
Nein, mein Lebensthema ist die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus, mit Faschismus, mit Propaganda und der Durchsetzung von Denkstrukturen, die destruktiv sind. Und seitdem ich diese Programme mache, beginnend mit der Lesung aus Mein Kampf, hat sich das weiterentwickelt. Der markanteste Wendepunkt war tatsächlich der, an dem ich entschieden habe, nicht mehr aus der Opferperspektive zu berichten und auf der Bühne zu stehen, sondern selbst auch den Mut zu haben, Täter zu sein und das auf mich zu ziehen, was Schuld, was Verantwortung ist. Das ist ein Spiel mit den Genres, das ist ein Spiel mit den Perspektiven, aber es ist kein leidenschaftliches Spiel, was ich als Privatmensch betreibe.
Und gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, wenn man sich jetzt zum Beispiel Gröhatz oder Sie als Gröhatz anguckt, da tragen Sie ganz akkurat die Schirmmütze der Armee und Uniform, aber ansonsten mit goldener Kordel und Schulterklappe, da fühlte ich mich dann, und mit Sonnenbrille, da fühlte ich mich fast ein bisschen erinnert an irgendwelche Karikaturen von feisten Diktatoren irgendwo in irgendwelchen Fantasiestaaten, oder?
Das hat Anklänge an Sacha Baron Cohen, ganz gewiss. Aber es gibt noch eine weitere Komponente in meinem Programm, das ist, dass ich mich mit der Frage auseinandersetze, wie können wir heute mit dem umgehen, was uns beeinflusst und welche Ängste bringen uns dazu, nicht damit umzugehen. Aktuell ist das zum Beispiel die Frage danach, wie wir mit der AfD umgehen. Setzen wir uns mit Inhalten auseinander oder vermeiden wir das, weil wir Angst haben, vielleicht selbst in Verdacht zu geraten? Gibt es Anteile an dem, was die AfD sagt, die richtig sein können, ohne dass sie unsere moralischen Grenzen tangieren? Und in dieser Funktion als Betrachter, als Analytiker des politischen Geschehens mische ich noch eine andere Komponente hinzu, nämlich die der Spiritualität. Ich bin ja auch, wie Sie vielleicht wissen, Oberhaupt einer Glaubensgemeinschaft, nämlich des Hassismus, auch da wieder ein Wortspiel, Anlehnung an Rassismus. Und der Hassismus, der darin besteht, dass wir versuchen, die Ketten, die Dogmen auch von Ideologien abzuwerfen, indem wir selbst eine kettenlose und dogmenfreie Ideologie schaffen, ist tatsächlich ein sehr wirksames Mittel, um frei und vor allem angstfrei auf die Geschehnisse der Politik, aber auch der Gesellschaft blicken zu können.
Sie haben das jetzt angesprochen. Wie geht man denn dann mit Positionen zum Beispiel der AfD um?
Indem man zum Beispiel auch, das ist ein zentraler Satz meines Programms, sie aneignet, sich selbst, aber auch versucht, sie dem Publikum anzudienen. Das ist ein Spiel, wie gesagt. Das ist
wie weit kann man denn gehen bei dieser Aneignung?
Das ist eine hervorragende Frage, die ich mir als Künstler jeden Tag stelle. Und die Antwort, die ich mir gebe, ist so weit, wie es irgendwie möglich ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich hatte letztes Jahr genau um diese Zeit einen Auftritt beim politischen Aschermittwoch vom geschätzten Kollegen Arnulf Rating eingeladen. Und ich habe dort ein Stand-up gespielt, bei dem ich sozusagen als Testballon 10 Minuten lang versucht habe, das Publikum dazu zu animieren, mir innerlich zuzustimmen bei einer, ja, ziemlich unausgewogenen Hasstirade gegen Türken. Und tatsächlich hat das funktioniert. Nach 10 Minuten gab es einen Zwischenapplaus. Und ich habe gesagt, ich habe mich versprochen, ich meinte eigentlich Juden. Und plötzlich war es mucksmäuschenstill. Also dieses Ausreizen der Grenzen und zu probieren, bis an diese Grenze zu gehen und so schmerzvoll das auch sein kann, betrachte ich als sehr wichtige Aufgabe für mich als Kabarettist.
Also ist Ihre Aufgabe so ein bisschen, den Rassisten in uns allen zu finden und darauf hinzuweisen, dass es diesen gibt?
So heißt ja auch mein letztes Buch, Der Adolf in mir. Die Suche nach Faschismus beginnt immer auch mit der Recherche nach dem, was an faschistischen Strukturen in mir selbst ist. Und wenn Sie das betrachten heute, wie wir umgehen miteinander in den Debatten, die wir in der Öffentlichkeit führen, über oberflächliche Dinge im Affekt, dann sehen Sie sehr oft faschistische Denkstrukturen. Ich gebe Ihnen auch wieder ein Beispiel. Vielleicht ist das für den einen oder anderen umständlich oder vielleicht auch nicht angenehm, aber Dieter Nuhr, mein Kabarettkollege, der in den letzten Wochen, in den Monaten sehr stark angefeindet wurde, wegen seiner Kritik an Greta Thunberg und dem Umgang, er hat ja nicht Greta Thunberg kritisiert, sondern er hat unseren Umgang damit kritisiert. Wir wissen seit mehreren Jahrzehnten, dass es einen Klimawandel gibt, aber erst braucht es 2 Sommer, in denen es wärmer ist als der Durchschnitt, um zu erkennen, dass wir etwas tun müssen. Und diesen Umgang hat er kritisiert, aber die Reaktionen auf seine Kritik waren sehr unmittelbar und sehr ungerecht, wie ich gefunden habe. Sie haben ihn verdächtigt, sie haben ihn beschuldigt, ein Rechtsradikaler zu sein oder zu liebäugeln mit rechtsradikalen Tendenzen, mindestens neoliberal, und da wieder mehr Differenzierung reinzubringen und selbst einem Kabarettisten zugestehen zu können, dass er andere Ansichten hat als der Mainstream oder die Klientel, die er vermeintlich zu bedienen hat, das ist das Grundrecht in einer demokratisch aufgeschlossenen Gesellschaft.
Sind wir da wieder bei diesem manchmal Zurücktreten, um zu differenzieren, erstmal abwarten, gucken, nüchtern bleiben?
Wir stehen vor einer großen Herausforderung und das sage ich Ihnen ganz überzeugt und ehrlich, weil es mich sehr beschäftigt. Wir müssen mit den Einflüssen, die uns heute beschäftigen, die unser Denken auch bestimmen, umzugehen lernen. Vor allem das Internet beeinflusst uns sehr stark. Die Geschwindigkeit ist rasant. Wir müssen innerhalb von Sekunden uns Urteile bilden und sind immer weniger fähig zu einem dialektischen Diskurs. Also einem Diskurs, in dem es nicht nur schwarz-weiß gibt, richtig oder falsch, gut oder böse, sondern in dem auch Zwischentöne existieren. Und das zu vermitteln, vielleicht auch aus der ungewöhnlichen Perspektive eines Kabarettisten heraus, ist mir ein großes Anliegen.
Aber wie kann das funktionieren?
Indem ich mir die Zeit nehme, auch mit Menschen, die vielleicht zu mir kommen, weil sie lachen wollen, ernsthafte Themen durchzuarbeiten, indem ich Erwartungen nicht erfülle, die mir vielleicht Erfolg versprechen würden oder Anerkennung, indem ich mich selbst auch in Frage stelle und dann irgendwann, wenn ich nicht den richtigen Gedanken habe, sage, ich mache eine Pause, ich kann nicht mehr.
Sie haben eben sicher zu Recht gesagt, Ihr Lebensthema ist die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Aber ich würde gerne noch einmal auf den Hass kommen. Aus Ihrem Pressetext oder in Ihrem Pressetext habe ich den Satz gelesen: Regierungen kommen und gehen, aber der Hassias bleibt, wie er ist, kompromisslos, ehrlich, authentisch. Kann man auch sagen, der Hass bleibt?
Leider ja, und der Hass wird mehr. Das stelle ich fest. Die Realität hat meine Figur schon längst eingeholt und auch der Gedanke, der diese Figur hat entstehen lassen, ist schon fast obsolet. Wir gehen wirklich radikal miteinander um im Moment.
Und das ist ernüchternd, oder?
Das ist erschreckend und es ist traurig, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten, die wir hätten im Jahre 2020, uns klüger zu verhalten, toleranter zu sein und auch aus den Erkenntnissen der Vergangenheit zu lernen, immens sind. Aber das, was wir daraus machen, ist minimal. Und diese Erkenntnis zu haben, ist leider frustrierend, aber sie reicht nicht aus, um mich von meiner Arbeit abzuhalten.
Und nochmal die Frage, wie kann man dagegen steuern?
Ich versuche neuerdings, das wird Sie vielleicht erschrecken, mein Gegenüber noch besser zu verstehen. Ich lese gerade das Buch von Björn Höcke und ich bin überrascht, an wie vielen Stellen ich wenig wusste über das, was er wirklich denkt. Ich stimme mit dem, was er sagt, immer noch nicht überein, aber ich betreibe den Aufwand, ihn zu verstehen. Und das angstfrei. Und ich würde mir das in jeglicher politischer Debatte wünschen, dass wir weggehen von festen Statements, dass wir nicht mehr Überschriften alleine lesen, um uns eine Meinung zu bilden, sondern dass wir auch Artikel, Inhalte und nicht nur tendenziöse, nicht nur die, die von Mediengruppen verbreitet wurden, lesen, sondern tatsächlich auch alle auf einmal differenziert betrachten können, um daraus die Essenz unserer eigenen Meinung zu schöpfen.
Damit fordern Sie jedem ganz schön viel ab. Das kostet Zeit, das ist schwierig manchmal und das ist auch manchmal etwas anstrengend.
Naja, das ist ja Ihr Lebenselixier beim Deutschlandfunk, dass Sie Leuten auch etwas abfordern. Wenn Sie nur Zuhörer hätten, die das Beste aus den 80ern, den 90ern und von heute hören wollten, würden Sie nicht dort sitzen.
Das ist richtig.
Und damit wir sitzen also in einem Boot.
Ja, und damit haben Sie jetzt eine gute Überleitung zu einem, zweiten Berufszweig inzwischen auch geschlagen. Sie selbst sind ja eben auch Moderator, inzwischen seit einigen Jahren mit der Blauen Stunde bei Radio 1. Sie haben auch schon Bühnenshows, schöner Reden zum Beispiel, in Talkformaten gemacht. Wenn ich Sie persönlich frage, als Moderator, sei es im Fernsehen oder im Radio oder auf der Bühne als Kabarettist, in welcher Rolle sind Sie lieber?
Das wechselt ab. Ich mache die Blaue Stunde sehr gerne. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, eine Radiosendung zu moderieren, die auch viel gehört wird. Aber manchmal bin ich es auch ehrlich gesagt leid, im Studio zu sein, alleine, abgeschirmt von der Öffentlichkeit und habe Sehnsucht nach Zuschauern, die ich spüren kann, nach dem, was sich überträgt zwischen echten Menschen, die mir gegenüber sitzen und mir, die ich ihnen gegenüberstehe. Ich bin aber tatsächlich mehr als das alles, was Sie gesagt haben, im Inneren Musiker. Ich versuche Musik zu machen.
Und wenn wir beide. Sie auch her.
Und da komme ich her, das ist mein ursprünglicher Beruf. Mhm. Selbst wenn ich im Radio sitze und 2 Stunden erzähle, ist das für mich wie ein Solo, wie ein Saxophon oder ein Schlagzeugsolo, in dem es um Rhythmus, um Taktung, um Dramaturgie geht. Natürlich auch um Inhalte, das merken Sie ja hoffentlich. Aber das ist für mich die Herausforderung, eben den Umgang, den künstlerischen Umgang mit bestimmten Zeitmaßen zu finden. Und da ist das Radio nur ein Aspekt.
Versuchen wir noch mal ganz kurz in dem Takt zu bleiben. Ich würde aber noch mal auf die Tätigkeiten Moderator, Kabarettist zurückkommen. Und ich habe deswegen auch gefragt, Sie sprechen zum Beispiel ja mit Politikern, gerade zuletzt am Wochenende mit Kevin Kühnert. Da wechseln Sie ja das Fach. Und wenn man sich andere Kollegen von Ihnen anguckt, die gehen zum Teil ja sogar selbst in die Politik. Ihre alten Parteifreunde Martin Sonneborn und Nico Semsrott im Europaparlament, ähnlich Jan Böhmermann, auch wenn das viele nicht ernst genommen haben, trotzdem lösen sich da so ein bisschen die Grenzen auf, dass eben Kabarettisten auch in andere Zweige hineingehen.
Leider oder Gott sei Dank. Die Kabarettisten machen im Moment die bessere Politik und Politiker schlechtes Kabarett. Dass Nico Semsrott, Martin Sonneborn und Jan Böhmermann Teil der Politik sind, weil sie aktiv Einfluss nehmen auf die Politik, finde ich sehr gut. Denn es sind erstens sehr kluge Menschen, die sich mit dem, was sie machen, schon seit langem auseinandersetzen. Und es sind sehr wichtige Stimmen, die wir haben. Nehmen wir Jan Böhmermann, der im Konflikt zwischen der Türkei und Deutschland vor einigen Jahren ja einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat. Er hat zumindest offengelegt, dass der Deal zwischen der Kanzlerin und Erdogan ein sehr unlauterer Deal war und dass die Kanzlerin dafür sogar bereit war, ihre eigenen Künstler zu verraten für ein Gesetz, das über 100 Jahre alt ist. Und so ist es auch mit Martin Sonneborn. Er sitzt im Europaparlament. Ich glaube, mittlerweile weiß er, dass die Ironie dieser ersten Idee, eine Partei zu gründen, die Persiflage ist, sich erledigt hat und niemand mehr eigentlich über den Witz lachen kann, sondern dass der Alltag begonnen hat und der Ernst des politischen Alltags. Und dem wird er sehr gerecht, indem er, wie ich finde, eine klare politische Agenda vertritt und dafür auch eintritt im Parlament. Und das brauchen wir dringender denn je.
Aber irgendwann wird man doch dann auch wirklich Politiker und hört auf, Kabarettist zu sein, oder geht das beides?
Ja, es kehrt sich ja auch irgendwann um. Donald Trump war mal Politiker und wirkt jetzt wie ein Kabarettist. Insofern, das ist ein Kreislauf. Sofern man da eine Schnittmenge behält, die aus Glaubwürdigkeit besteht, ist beides okay.
Serda Simoncu, ab dieser Woche ist er als größter Hassias aller Zeiten auf der Bühne. Zunächst in Liechtenstein, nächste Woche geht es dann weiter in Hannover, Düsseldorf und Stuttgart. Danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.